Willkommen bei Bühnenwahnsinn, der andere Podcast. Hier sprechen wir über das, was im freien Theater sonst im Schatten bleibt. Geschichten von der Bühne, Stimmen aus dem Backstage, Mut, Zweifel und jede Menge Leidenschaft. Wir sind das andere Theater und wir nehmen euch mit dorthin, wo Theater wirklich passiert. Willkommen zur neuen Episode des Bühnenwahnsinn-Podcasts. Heute habe ich jemanden zu Gast, mit dem ich nicht nur über Theater spreche, sondern auch täglich den Arbeitsplatz teile. Andrea Egger-Dörres vom Anderen Theater. Wenn ihr euch jemals gefragt habt, wer im Hintergrund dafür sorgt, dass Theater nicht nur gespielt, sondern auch ermöglicht wird, bleibt unbedingt dran. Wir sitzen heute quasi in unserem Büro, im Probenhaus in der Orpheumgasse 11 in Graz und werfen gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen. Hallo Andrea.
Hallo.
Für diejenigen, die dich noch nicht kennen, wie würdest du dich selbst in 3 Sätzen vorstellen?
Tja, das ist gar nicht so leicht. Ich habe gerade früher gesagt, vielleicht wären Wörter besser. Aber das Erste ist einmal, ich würde sagen, ich mag Menschen. Das ist etwas, das, ja, das mich irgendwie antreibt. Das Zweite ist, ich bin zuverlässig. Ja, und ich bin aber gleichzeitig auch impulsiv.
Erinnerst du dich noch an den Moment, in dem dir klar wurde, dass Kulturarbeit genau dein Weg ist?
Puh, das ist schwierig zu sagen. Das ist ja jetzt natürlich doch schon über 2,5 Jahrzehnte her, würde ich sagen. Aber ich glaube, dass es so war, dass es schon die ersten Treffen mit den freien Theatern waren, wo es dann zur Gründung vom Anderen Theater gekommen ist. Und dass quasi so dieses Engagement, etwas bereit zu sein, zu riskieren, dass mich das irgendwie getriggert hat und dass das dann für mich quasi so ein innerer Auftrag war dafür.
Da sind wir auch schon bei der Gründung. Was war denn damals der Auslöser für die Gründung 1999?
Tja, der Auslöser war, dass es schon vorher, 10 Jahre davor, da hat es den Kulturstadtrat Helmut Strobel gegeben und der hat freie Theaterschaffende motiviert, ihre Arbeit zu intensivieren, beziehungsweise es ist damals der Ossi Weißensteiner motiviert worden, das DAO zu gründen, Theater im Bahnhof, ihre Theaterarbeit zu forcieren. Er hat das Theatro als Veranstaltungsort für freie Theater eingerichtet und er hat auch dieses Probenhaus, in dem wir nach wie vor sitzen und die Theater arbeiten und hoffentlich noch lange, gegründet. Also er war quasi so ein Spin-Doktor dafür. Und nachdem diese Theater quasi 10 Jahre im Tun waren, ist es darum gegangen, einfach einen nächsten Schritt zu machen. Und mit der Gründung vom Anderen Theater, wo es darum gegangen ist, dass Strukturen für eine professionellere freie Theaterarbeit organisiert werden sollten, das war dann quasi so diese Initialzündung für die Gründung.
Gut, und jetzt für alle, die es noch nicht wissen, was genau ist das Andere Theater und was unterscheidet es von anderen Kulturinitiativen?
Also das Andere Theater ist die Interessenvertretung für die freien Theater, wo es darum geht, dass die Arbeitsstrukturen verbessert werden, dass Lobby für diese Theater betrieben wird. Also das Andere Theater ist jetzt nicht wie ein eigener Kulturverein, sondern es ist ein Ermöglicher für viele Theaterschaffende.
Das ist ja auch sehr wichtig, dass da einen gemeinsamen Punkt gibt, wo sich alle connecten können.
Genau. Das ist eigentlich das Thema. Unser Büro ist quasi so ein Punkt, wo jeder hinkommen kann mit seinen Anliegen. Und ja.
Also sind die Aufgaben des DAT sozusagen die Beratung bis hin zur Infrastruktur und auch die politische Vertretung der Theater?
Ja, genau. Das ist unsere Aufgabe und wir, glücklicherweise ist es so, dass wir in den letzten Jahrzehnten einige Anliegen positiv bearbeiten haben können. Also wir haben einen speziellen Tanzraum im Probehaus ermöglichen können. Also der ist dazugebaut worden. Dann gibt es das Kristallwerk als Veranstaltungsort. Es gibt regelmäßige Treffen von den Theaterschaffenden, ja, und viele weiter. Es gibt einen Theaterpreis seit letztes Jahr. Also ich glaube, da haben sich schon an. Also ich bin zuversichtlich, dass sich da ein paar positive Entwicklungen getan haben.
Ja, zum Theaterpreis werden wir ein bisschen später noch kommen. Zuerst aber Stichwort Kristallwerk. Wie würdest du das Kristallwerk denn ungefähr beschreiben?
Naja, per Definition ist es ein Theaterhaus für freie Theater, das nicht kuratiert ist. Und es ist einfach ein Ort, wo ganz viele Veranstaltungen, Theaterproduktionen möglich sind. Also es ist ein variabler Ort, der für die freien Theater leistbar ist und der mittlerweile auch fürs Publikum schon die Adresse für freies Theater ist.
Und wie kam es dazu, dass das Kristallwerk so bedeutend für die freie Szene wurde?
Das Thema ist, dass es ja vorher das Theatro als Veranstaltungsort für freies Theater gegeben hat, das aber im Zuge vom Kulturhauptstadtjahr 2003 zugunsten des BPC aufgegeben wurde und dass es dann so war, dass die freien Theater für den Erwachsenenbereich, für den experimentellen Bereich einige Zeit heimatlos waren. Und dieses Kristallwerk, das zunächst über mehr als Jahrzehnt von einem Partner von uns betrieben wurde, quasi so der Ort für freies Theater wurde. Und 2016 haben wir es dann selber in der Verwaltung übernommen.
Und das war ja auch nicht so einfach, das zu übernehmen. Also was ich weiß, war das ja innerhalb weniger Tage zu erledigen.
Also meine Kolleginnen Katharina und Barbara haben und auch der Tom, der nach wie vor auch fürs Kristallwerk tätig ist, haben das wirklich innerhalb von 14 Tagen quasi diese Neuübernahme initiiert und die Leute sind dann wieder auf der Bühne gestanden. Also es war wirklich unglaublich, was die da auf die Beine gestellt haben. Und wir profitieren bis heute davon.
Ja, ein sehr wichtiger Schritt für die freie Szene auf jeden Fall. Welche Gruppen und Formate bespielen denn das Kristallwerk regelmäßig?
Also grundsätzlich ist es so, dass es Theater gibt, die regelmäßig jedes Jahr im Kristallwerk ihre Erwachsenenproduktionen zeigen, experimentelles Theater. Das Kristallwerk ist mittlerweile auch ein Ort für neuen Zirkus geworden und es gibt aber auch Kinder- und Jugendtheater. Und was auch noch zusätzliche Aufgabe ist, dass wenn es Festivals in Graz gibt, dass dann auch immer wieder Produktionen von Festivals im Kristallwerk stattfinden.
So wie zum Beispiel das News Off.
Genau, also im Rahmen von Theaterland Steiermark gibt's auch, findet eigentlich regelmäßig eine Produktion auch im Kristallwerk statt.
Und zum Thema News Off kommen wir auch automatisch schon wieder zum Grazer Rüssel. Nämlich, der findet ja bei uns wieder statt, das zweite Jahr in Folge. Und was ist der Rüssel eigentlich?
Also der Rüssel ist der Theaterpreis für die Grazer freie Szene, für eine herausragende Produktion der Grazer freien Szene. Und er ist dotiert mit 10.000 Euro, ist ausgelobt von der Stadt Graz und wird aber organisatorisch und vom Ablauf her vom anderen Theater quasi organisiert. Es ist so, dass es da ein zutiefst basisdemokratisches Auswahlverfahren gibt, nämlich Publikum, Mitglieder des anderen Theaters und Vertreterinnen der Presse wählen quasi die herausragende Produktion der jeweiligen Saison. Also jetzt beim zweiten ist es die Saison 2024-25. Und im Rahmen eines kleinen Festes wird es am 12. September im Kristallwerk wird dieser Preis übergeben.
Und wie waren denn die Reaktionen aus der Szene für den Schritt mit dem Theaterpreis? War das eher positiv behaftet?
Es hat einmal grundsätzlich schon positives Echo gegeben. Die andere Sache ist natürlich schon, wir bewegen uns da im Non-Profit-Bereich. Es hat dann natürlich schon auch immer wieder Stimmen gegeben, ob dieser Wettbewerb untereinander wirklich so ideal ist. Wir befinden uns weiter quasi in einer Testreihe, sage ich einmal. Und wenn es vielleicht am Ende rauskommt, na, das ist eigentlich nicht das adäquate Mittel, dann überlegen wir uns was anderes. Aber es gibt auch in Wien den Preis der freien Szene, der sehr gut angenommen wird. Und die andere Geschichte ist, der Theaterpreis der Rüssel ist mit 10.000 Euro dotiert. Ich glaube auch, dass das ein Geld ist, das alle Theaterproduzentinnen ganz gut nützen können.
Mhm. Und der erste Rüssel wurde ja letztes Jahr im September vergeben, 2024, am Freitag, dem 13. tatsächlich. War aber unser Glückstag. Und gleichzeitig hat das andere Theater ja sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. Was war denn das so für eine Feier?
Ja, also es war wirklich ein tolles Fest. Also es war unter dem Motto Wetten dat. Die Ninja Reichert und der Matthias Ohner haben moderiert. Es wurden Wetten abgeschlossen, Wetten durchgeführt. Unser Stadtrat Riegler hat plakatiert. Es wurde eine Hymne getextet. Es wurde ein 500-Stück-Puzzle zusammengebastelt. Es wurde der Theaterpreis übergeben im feierlichen Rahmen. Es wurde gesungen. Also es war ein rauschendes Fest. Also ich glaube daran, also die Rückmeldungen war so, dass es den Leuten, den Anwesenden wirklich gefallen hat, dass sie gern dabei waren und dass sie das eigentlich jedes Jahr gern hätten. Aber das wird sich finanztechnisch leider nicht ausgehen.
Ja, also aus meiner Erinnerung war es auch ein sehr, sehr gelungenes Fest. Gratulation nochmal dazu, auch für die 25 Jahre.
Dankeschön.
Ist ja nicht so selbstverständlich.
Genau, genau. In Zeiten wie diesen schon überhaupt nicht.
Genau. Ein bisschen zum persönlichen Arbeitsalltag. Ich erlaube mir jetzt einen kleinen Blick aus der Innenperspektive, weil ich arbeite ja mit dir zusammen im Büro von das andere Theater. Und die Leute interessiert sicher, wie schaut denn auch so ungefähr dein Alltag aus, wenn niemand hinschaut?
Naja, was soll man dazu sagen? Es ist jetzt so, dass es in den letzten Monaten natürlich schon noch einmal herausfordernder geworden ist, dadurch, dass einfach die finanzielle Situation bei Stadt und Land wirklich angespannt ist und man immer irgendwie das Finanztechnische im Auge haben muss. Bevor man irgendwas macht, geht im ersten Moment immer die Uhr im Kopf an oder der Rechner im Kopf an, geht sich das aus. Also es ist schon ein bisschen ein Balanceakt, einerseits die innere Motivation aufrechtzuerhalten, andererseits natürlich auch die Verpflichtung, den Kolleginnen und Kollegen im anderen Theater und im Kristallwerk irgendwie so diese Verantwortung, dass man sagt, wir müssen schauen, dass wir einfach in der Situation möglichst gut durchkommen. Ja, also es ist, würde ich jetzt sagen, die letzten Monate sind wirklich sehr herausfordernd.
Und was würdest du so als eine der größten Herausforderungen im Büroalltag empfinden?
Ich würde sagen, diese Entwicklung in die Richtung, dass man permanent in Alternativen denken muss. Wenn jetzt zum Beispiel die Nachricht kommt, das oder das Projekt ist nicht finanzierbar, dass du sofort irgendwie eine Alternative in petto hast, wie es vielleicht mit viel, viel weniger Geld trotzdem noch geht. Ja. Und das empfinde ich mittlerweile jetzt wirklich schon als großen Druck. Und es geht sicher den Theaterschaffenden nicht anders.
Ja, habe ich schon von einigen gehört, dass es immer schwieriger wird, auch mit den finanziellen Mitteln.
Genau, genau.
Welche Entscheidungen musst du denn so ständig treffen, die man von außen vielleicht gar nicht mitbekommt?
Ja, Entscheidungen. Einerseits künstlerischer Natur, dass du einfach sagst, obwohl ich jetzt nicht für den künstlerischen Bereich angestellt bin, zu überlegen, wie gestalten wir jetzt denn zum Beispiel die Rüsselpreisübergabe, das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist natürlich die, dass man sagt, die Relationen zwischen dem, was an finanziellen Mitteln da sind und dem Bedarf, dann hat man Mitarbeiter, zu überlegen, geht sich das noch aus mit dieser Anzahl von Mitarbeitern oder nicht. Ich muss dazu sagen, dass das für mich zum Beispiel immer eine schwierige Situation ist, weil ich eigentlich den Leuten helfen will und weil ich eigentlich will, dass Leute, die gut sind, auch eine Beschäftigung bei uns haben. Das finde ich, das ist auch wichtig und das ist ein Bereich, der von diesen Menschen lebt. Wir können nicht durch KI ersetzt werden, wenn es darum geht, dass es vielleicht Leute gibt oder dass es Künstlerinnen gibt, denen es momentan nicht gut geht, die zu uns ins Büro kommen, die mit uns drüber reden wollen oder so. Ich meine, das sind keine Bereiche, wo man sagt, da kann man jetzt die KI einschalten und der wird sich dem annehmen. Also es ist auch zutiefst es lebt von der Interaktion zwischen den Menschen. Und ich glaube, das muss man dabei immer im Auge haben. Und das finde ich total wichtig.
Da wären wir auch schon beim Punkt, wenn gerade alles gleichzeitig brennt, Förderfristen, Spielpläne, die Technik funktioniert irgendwo nicht, Kommunikation, dann kommen ganz viele Theaterleute mit Anliegen. Wie gehst du damit um, wenn so viel auf einmal ist?
Ja, ich meine, das ist für mich persönlich schon auch eine große Herausforderung. Also ich sage meinen Mitarbeiterinnen, meinen Kolleginnen immer, sie sollen das irgendwie cool nehmen, wenn ich halt gerade einmal ausflippe im Büro, weil es ist, das eine oder andere Mal ist es so, dass ich einfach auch im Büro ausflippe, weil einfach der Druck dann einfach schon so groß ist. Wichtig ist, dass man dann auch wieder herunterkommt und dann einmal irgendwie so Step by Step überlegt, wie geht man das an. Nur wir sind alle Menschen und wenn wir jetzt sagen, wir blenden das total aus, dann stimmt ja auch irgendwas nicht.
Genau, irgendwann muss einfach mal alles raus.
Ja, genau.
Und alles ausgesprochen werden.
Genau, und dann halt auf das herunterbrechen, was es ist und dann halt wieder zu überlegen, eben in Alternativen, wie ich früher schon gesagt habe. Ja. Dann diese Alternative, okay, was geht dann mit 50% weniger oder however. Aber was wir nicht hoffen, dass das irgendwie zutreffen wird.
Jetzt kommen wir schon zu einem der letzten Punkte, nämlich Andrea ganz privat. Gibt es eigentlich Freizeit in deinem Leben?
Es gibt natürlich dadurch, dass ich keine Vollzeitstelle habe, habe ich natürlich auch Freizeit. Auch wenn ich im Denken nicht immer abschalten kann. Und wenn man natürlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, ist es manchmal halt einfach auch schwer zu sagen, nein, ich bin jetzt überhaupt nicht greifbar. Das ist das eine Thema. Das zweite ist, ich habe auch noch Familie mit drei Jungs, die noch in Ausbildung sind. Das ist auch eine große Herausforderung. Aber wenn es dann wirklich einmal die Zeit gibt, wo mich keiner braucht, nicht das andere Theater, nicht die drei Jungs, nicht mein Mann, dann setze ich mich zu meiner Nähmaschine und schalte irgendwie total ab. Und dann ist wirklich das Thema Nähmaschine rattern und selbst künstlerisch oder selbst kreativ sein. Künstlerisch würde ich das jetzt nicht sagen, aber einfach selbst kreativ sein und einfach die Freude daran, was man selbst mit seiner Fantasie und seinen Händen und der Nähmaschine schafft.
Ist ja auch wichtig, dass man Zeit hat zum Abschalten.
Genau.
Und mal an was komplett anderes denkt.
Ja, genau. Also das finde ich ist schon ein wichtiger Faktor. Das möchte ich mir irgendwie schon erhalten.
Gibt es denn einen Moment, der dich besonders geprägt hat? Also persönlich oder beruflich oder beides?
Moment. Es gibt so viele Momente, wo ich mir denke, ich will jetzt nicht konkret irgendeinen da herausholen. Aber wenn ich immer wieder bei Premieren sitze, oder ist ja wurscht, ob es eine Premiere ist oder die zweite oder dritte oder vierte Vorstellung oder so. Und wo dann einfach bei Produktionen, wo ich mir denke, boah, das ist wirklich beeindruckend, was da einfach an Theater, Kunst, Theaterarbeit geleistet wurde, einfach in der Relation mit den Mitteln, weil ich das ja einfach von vielen Leuten einfach als Hintergrund weiß. Das sind für mich schon so diese Momente, wo ich sage, und die mich auch immer wieder für diese Arbeit triggern, muss ich dazu sagen. Einfach das, dass man sagt, wow, diese Leute haben so wenig Geld und trotzdem kommen dann einfach so tolle Produktionen heraus. Das ist das, was mich immer wieder triggert, wo ich jetzt nicht gesondert irgendeins hervorheben möchte, aber das ist das, was mich halt auch so die ganzen Jahrzehnte, die ich da jetzt in dem Job bin, irgendwie weiter tun lässt.
Also das ist das, was dich eben motiviert, ja, genau, noch so genau, begeistert und leidenschaftlich dabei zu bleiben, für die Theater zu kämpfen.
Ja, genau.
Gut, ein kleiner Blick nach vorne. Was braucht denn die freie Szene deiner Meinung nach in den nächsten 5 Jahren? Also abgesehen von deutlich mehr Geld, das ist nämlich klar.
Natürlich, der Faktor ist das Geld, aber der andere Faktor ist natürlich schon der, dass man sagt, dass es natürlich auch diese Wahrnehmung, dieser Respekt dafür, was diese freie Theaterszene für diese Stadt bedeutet und was dieses Angebot für die Bevölkerung dieser Stadt bedeutet oder für die Bevölkerung des Landes. Also gar nicht nur auf die Stadt bezogen, sondern natürlich auch das Land, weil viele tolle Theaterproduktionen für unterschiedliche Zielgruppen gemacht werden, die unsere Theaterleute einfach zuverlässig machen. Und ich finde, das ist etwas, wo ich manchmal bei den politisch Verantwortlichen das Gefühl habe, dass da noch irgendwo die Zweifel sind. Und das wünsche ich mir, dass diese Zweifel einfach ausgeräumt werden können. Unsere Theaterleute sind zuverlässige künstlerische Anbieter. Und das muss auch in dem Sinne wertgeschätzt werden und dann halt auch finanziell dotiert werden. So wie es die Institutionen von Stadt und Land sind. Nur, dass unsere Leute es viel günstiger machen. Ja. Genau.
Dann wären wir auch schon beim Wunsch, sozusagen an die Politik. Gibt es auch einen Wunsch an das Publikum?
Das Publikum, ja klar, dass sie zahlreich kommen, sich die Produktionen anschauen und dass allen Freunden und Feinden sagen, dass sie sich das anschauen sollen.
Jetzt noch eine abschließende Frage. Du bist zwar jetzt nicht direkt Theaterschaffender, aber du hast doch sicher auch ein Traumprojekt. Wie würde das denn aussehen, wenn es keine Einschränkungen gäbe?
Ich sage jetzt einmal das Traumprojekt, weil ich eben selber jetzt nicht in der Theaterkunst tätig bin, wäre mein Projekt ein Theaterhaus für die freie Szene, das einfach mit allem ausgestattet ist, was notwendig ist, das Personal hat, das sich die Zeit nehmen kann, um das wirklich gut zu betreuen und die Theatermacherinnen und Theatermacher zu supporten und ein Budget, dass man sagt, da kann man dann halt auch Theater noch einladen, wo man sagt, okay, da ladet man dann einmal was ein, was man halt sonst in Graz und der Steiermark nicht sieht oder nicht sehen kann. Aber das wäre für mich irgendwie so das Thema, dass man sagt, ein Haus, das entsprechend dotiert ist, das entsprechend ausgestattet ist. Ja, das ist mein Traum.
Ein sehr schöner Traum, finde ich.
Ich hoffe, es bleibt nicht nur beim Traum. Wir arbeiten daran, dass es irgendwann einmal Realität wird.
Gut, liebe Andrea, danke für diese offene und ehrliche Gespräche und danke auch dafür, dass du im Alltag so oft die Nerven und den Überblick behältst.
Danke, das ist lieb, euch auch. Danke für eure Mitarbeit, sage ich auch nur dazu.
Sehr gerne. Wir sind ja auch gern beim anderen Theater.
Das höre ich gerne. Danke.
Und natürlich auch danke, dass der Podcast hier wahr werden kann.
Ja, ich finde es super. Cool.
Natürlich unter der Idee von Maria Rostievas, die das alles gemacht hat. Und ich als Host und technische Leiterin und eben Andrea als Unterstützerin mit dem anderen Theater, weil wir ja leider nicht von der Stadt finanziert worden sind. So, das war Bühnenwahnsinn, der andere Podcast über Theaterleidenschaft und kreative Strukturen. Wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert uns, erzählt es allen weiter. Bis bald aus der Orpheumgasse 11.